Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Erst denkt man, das sind Fake News. Das kann einfach nicht wahr sein, dass sich der österreichische Rechtspopulist Heinz-Christian Strache, FPÖ-Chef und Vizekanzler, so hemmungslos demaskiert. Doch dann stellt sich raus, dass ein Fake tatsächlich News zur Folge hat. Strache ist darauf reingefallen, dass man mit versteckter Kamera gefilmt hat, wie er einem Lockvogel auf den Leim geht und dabei regelrecht kriminelle Energie entwickelt. Österreich steht plötzlich vor Neuwahlen. Wir befragen dazu den Schriftsteller und ehemaligen Präsidenten Josef Haslinger. Ich bin Britta Bürger, willkommen zum heutigen Fazit. Zu gern wüsste man schon heute, wer vor 2 Jahren die versteckten Kameras und Mikrofone in einer Villa auf Ibiza installiert hat, um festzuhalten, wie der österreichische FPÖ-Politiker und Vizekanzler Heinz-Christian Strache schamlos in die Falle läuft. Beim Treffen mit einer angeblichen russischen Multimillionärin wirkt der Rechtspopulist Strache geradezu angefixt von der in Aussicht gestellten Wahlkampfunterstützung. Es geht um viel Geld und um viel Macht. Würde die Oligarchin etwa die meinungsbildende Kronenzeitung kaufen und die österreichischen Medien nach ungarischem Vorbild umbauen. Strache verspricht der reichen Russin im Gegenzug lukrative Staatsaufträge. In Wien erreiche ich jetzt den Schriftsteller und ehemaligen PEN-Präsidenten Josef Haslinger. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ich gerade beschrieben habe, ist einer der erträumten Deals in diesem Video. Die Veröffentlichung durch den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung haben Strache heute zum Rücktritt gezwungen, die österreichische Regierungskoalition gesprengt. Was halten Sie, Herr Haslinger, von diesem Coup?
Ein Befreiungsschlag. Mhm. Das ist also eigentlich in meinem Umfeld, meine Freunde und so weiter, man ist glücklich, dass das gemacht wurde, dass das passiert ist. Man ist glücklich, dass so jemand enttarnt wurde.
War das denn ein gelungenes Drehbuch? Also was haben sich die Verantwortlichen des Videos überlegt, um Straches Korrumpierbarkeit, seine kriminelle Energie herauszulocken?
Was die sich überlegt haben, weiß ich nicht. Aber es war so, dass wir eigentlich immer davon ausgegangen sind, irgendwann wird hoffentlich dieser Strache durch seine Verankerung im Rechtsradikalismus gestürzt werden. Aber das ist jetzt ein völlig anderes Szenario. Das hat hier überhaupt nichts zu tun mit seinem immer zur Schau getragenen Rassismus und es hat auch nichts zu tun mit seinem versteckten Rechtsradikalismus, sondern es ist schlicht Korruption.
Der Satiriker Jan Böhmermann hat schon vor 4 Wochen bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises auf dieses Video angespielt. Damals kannte das ja noch keiner. Drum wird jetzt natürlich spekuliert, wer dahinter steckt. Vielleicht Böhmermann selbst. Was vermuten Sie, Herr Haslinger?
Na, das weiß ich nicht. Darüber will ich auch gar nicht spekulieren. Interessant ist ja, dass wir kennen ja, oder ich kenne ja nur 7 Minuten von diesem Video, aber es gibt ja 7 Stunden. Und Strache kennt natürlich das ganze Video und er weiß auch, was da vorgefallen ist. Und er hat sich ja Cora Publico interessanterweise bei seiner Frau völlig zerknirscht entschuldigt. Also es gibt da irgendwelche Geschichten, die da auf dem Video sind, die seine Frau nicht so gut finden wird. Und er hat sich auch beim Bundeskanzler merkwürdigerweise entschuldigt. Also offenbar hat er auch bei diesem Video, das ein halbes Jahr ungefähr vor der Wahl aufgenommen wurde, über den Kurz einiges gesagt, was
2017 was, im Sommer.
Ja, ein halbes Jahr vor der Wahl. Und wir wissen nicht, was da noch alles kommt, aber es wird kommen. Also ich glaube nicht, dass diese kurze Segmentierung des Videos mit zu tun hat mit einer Zensur, sondern ich glaube, wir werden das sozusagen stückweise dann alles präsentiert kriegen.
Strache selbst hat sich ja gern mit so einem Saubermann-Image versehen. Heute hat er von einem politischen Attentat vor der Europawahl gesprochen. Wie finden Sie diese Formulierung?
Das ist absurd, ja. Ich meine, sich als Opfer darzustellen, das ist ein Korruptionsskandal sondergleichen. Ich wüsste gar nicht, womit man das vergleichen kann. Dass jemand sich von einen russischen Oligarchen ermuntert, die größte österreichische Zeitung aufzukaufen und dann sagt, wie man die Leute austauscht, zack, 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 und gleichsam das Wichtigste oder das, sagen wir mal, einflussreichste und österreichische Medium unter Kontrolle zu bringen. Das sind ja alles Vorgänge, die, das ist ja, ich weiß nicht, mir fällt da jeder Vergleich. Ich kenne nichts Vergleichbares. Ja. Es hat offenbar auch mit einer großen Dummheit dieses Herrn zu tun, dass der in der Lage ist, da irgendwelchen, nur weil das Geld lockt, ja, da sich von irgendwelchen Leuten dazu verführen zu lassen, einfach auszupacken. Und das war entscheidend. Das ist das Entscheidende, dass er ausgepackt hat und dass wir erfahren haben, was eigentlich sein Plan ist.
Glauben Sie denn, dass dieser Skandal etwas verändert am Verhältnis der Österreicher zur FPÖ? Sie selbst haben ja schon in Ihrem Roman Opernball vor über 20 Jahren eine düstere Vision der Macht der Rechtsextremen in Österreich formuliert. Ist da jetzt was anders?
Naja, bei den Stammwählern wird das gar nichts verändern. Die sehen jetzt, sie werden wahrscheinlich dem Strache die Story abnehmen, dass er ein Opfer wurde von irgendwelchen Verschwörungen. Er sprach sogar von Geheimdiensten. Die soll einmal zeigen, welche Geheimdienste das waren. Ich persönlich gehe davon aus, dass das schlicht ein journalistischer Coup war, aber ein Coup, für den ich sehr dankbar bin, weil er einfach gezeigt wurde, worum es wirklich geht. Weil jemand, der als Saubermann antritt und ständig die Korruption der anderen gleichsam gepeitscht hat und gegeißelt hat in seinen Reden, und dann stellt sich heraus, dass er von Anfang an eigentlich gar nichts anderes vorhatte, als über korrupte Methoden diesem Staat die demokratische Grundlage zu entziehen. Und insbesondere die Kontrolle der Medien, das ist ja natürlich, ich weiß nicht, in Österreich sagt man so ein aufgelegter Elfmeter, ja. Mhm. Und das hat er selber zu verantworten, und im Grunde muss man ihm fast dankbar sein dafür, dass er so blöd ist, ja.
Tagsüber haben heute tausende Menschen vor dem Parlament in Wien demonstriert und Neuwahlen gefordert. Die hat Ministerpräsident Kurz dann auch am Abend angekündigt. Was bedeutet das jetzt für Österreich?
Naja, das kann ich nicht sagen, aber es bedeutet, es ist ja einmal ein ganz wichtiger Schritt, dass es diese Neuwahlen gibt. Der Kurz hat einen ganzen Tag lang, er wusste ja seit gestern Abend, was los ist, und hat das Video gestern Abend schon gehabt, er hat einen ganzen Tag lang gebraucht, um das Selbstverständliche zu sagen. Und er hat natürlich diesen Tag genutzt, um für sich die beste Figur dabei zu machen. Und gleichsam sich selbst als den Geprellten hinzustellen und als denjenigen, der bereit ist, die enttäuschten FPÖ-Wähler aufzunehmen in die eigenen Reihen. Das heißt, ab heute, ab diesem Interview, hat Kurz Wahlkampf begonnen. Und ja, das ist jetzt. Es kommt Wahlkampf. Die FPÖ, nehme ich an, wird abstürzen, die Grünen werden wieder reinkommen und es wird neue Konstellationen geben. Und der Kurz, der insgesamt sehr große Beliebtheitswerte hat, wird mit allen Mitteln versuchen, die Situation für sich auszunutzen.
Zum politischen Erdbeben in Österreich, der Schriftsteller Josef Haslinger. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ein unter Schlaflosigkeit leidender Unternehmer, der sich selbst immer mehr entfremdet, gründet mit einem dubiosen Bekannten eine extrem gewaltbereite Gruppe, den Fight Club. Darum geht's in dem gleichnamigen Debütroman des US-Amerikaners Chuck Palahniuk. Manche erinnern sich vielleicht an David Finchers Hollywood-Verfilmung mit Brad Pitt und Edward Norton. In Düsseldorf bringt der Schweizer Regisseur Roger von Tobel den Roman jetzt auf die Bühne. Und das Energielevel dieses Abends ist wohl ganz schön hoch.
The second rule of the Fight Club is, don't talk about Fight Club!
Aber im Fight Club ist niemand das, was in der realen Welt ist. Der Mensch, der du im Fight Club bist, es ist nicht der Mensch, den dein Chef kennt. Nach einem Abend im Fight Club spielt sich alles in der realen Welt mit gedämpfter Lautstärke ab. Nichts kann dich ankotzen. Dein Wort, es ist Gesetz. Es ist eine Raserei ohne Grenzen, nur den Gewalten der Natur vergleichbar.
Fight Club, die Uraufführung am Schauspielhaus Düsseldorf. Ulrike Gondorf hat sie miterlebt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Welche Funktion hat denn dieser Kampfclub, dieser Fight Club für die beiden Protagonisten Eddie und Tyler?
Ja, wir haben es ja eben schon gehört. Endlich sich selber wieder spüren, endlich wieder zu sich kommen. Dieser Angestellte, dieser sehr durchschnittliche junge Mann, der will von seiner Schlaflosigkeit geheilt werden. Der will wieder eins werden mit sich sozusagen. Und sofort spüren wir natürlich in diesem ungefähr 25 Jahre alten Roman, das ganz große Debattenthema von heute, die toxische Männlichkeit, also die Verunsicherung der Männer, die sich in so einem Überschlag in Gewalt, sei es als Nationalismus, sei es als reaktionärer Konservatismus, äußert und der im Moment natürlich ein großes Thema ist und ein ganz großes, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass es ja auch oft der Terrorismus gerade im Nahen Osten unter diesem Aspekt betrachtet wird. Also diese wurzellosen jungen Männer, die ihre eigene Identität nicht finden können und da deswegen die Welt kurz und klein schlagen wollen, das ist eigentlich das Thema von Fight Club.
Mhm. Roger von Tobel ist derzeit Hausregisseur in Düsseldorf. Wie geht er jetzt mit dieser Romanvorlage um?
Er hat sie extrem ausgedünnt erstmal. Er reduziert sie auf 3 Schauspieler und die werden unterstützt, zum Teil sehr lautstark unterstützt, von einer Band von 3 Musikern. Also viel von dieser Gewalt der Prügeleien und der Kämpfe ist auch zu der Musik ausgelagert und wird eher so choreografisch gelöst. Das sind Kilian Land, Wolfgang Michalek und Sonja Beiswenger. Die geben alles, die gehen wirklich bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Aber das Problem des Abends ist, je länger man zuschaut, ein bisschen, dass diese Addition von Gewalt, von Lautstärke, von der Wucht dieses Körpertheaters eigentlich nicht dazu führt, dass es dringlicher ist und einen mehr angeht. Es wird eigentlich nur lauter. Also wenn viel, wirklich viel helfen würde, dann hätten die 3 mich sicher restlos überzeugt heute Abend. Aber das ist nicht so. Und am Ende ist es alles sehr vorhersehbar und läuft ein bisschen leer in Düsseldorf.
Was ist das für eine Bühne?
Die Bühne ist ein Boxring. Das ist natürlich wunderbar angepasst auf das Thema des Abends. So ein erhöhtes Podest, auf dem sich die 3 ihre Fights liefern mit Worten, aber durchaus auch mit Fäusten. Und wir das alles so direkt vor unseren Augen serviert bekommen. Also es greift so ein bisschen diese Körperkultur auch über Sport, eskaliert das immer weiter. Also alles eigentlich Phänomene, wo man dem Autor Chuck Palahniuk wirklich zubilligen muss, dass er viele Dinge vorausgesehen hat. Bei ihm geht diese Gewalt und diese Manipulation natürlich noch weiter, weil am Ende, wenn der junge Mann vor lauter Aussichtslosigkeit dann doch Selbstmord begeht, um diesen Widersacher in sich endlich zu besiegen, dann geht die Gewalt, die er angezettelt hat und die längst ein terroristisches Netzwerk geworden ist, natürlich immer noch weiter. Aber davon kann ein Theaterabend dann natürlich nichts mehr erzählen. Da braucht man einen Film und eine einstürzende Skyline, die man dann da am Ende sehen kann.
Schaut man da jetzt dann mit Distanz auf so eine eher dystopische Fantasie oder drängen sich doch auch Assoziationen an reale Bedrohungen auf? Also erreicht einen das emotional?
Also mir war es einfach zu viel und zu viel Wiederholung und sozusagen einen Effekt auf den nächsten Türmen. Also erst wälzen sie sich im Blut, dann gießen sie sich die Eimer gleich über den Kopf. Auch die Band dreht immer mehr und mehr auf. Ich hatte nun das Unglück, direkt neben denen zu sitzen. Vielleicht ist es mir deswegen auch ein bisschen so vorgekommen. Also ich finde, es ist ein sehr heftiger, lauter Abend, dem aber doch eine innere Intensität und ein inneres Zentrum eigentlich abgeht.
Ulrike Gondorf über Roger von Tobels Uraufführung Fight Club nach dem Roman von Chuck Palahniuk am Düsseldorfer Schauspielhaus. Frau Gondorf, besten Dank.
Gerne.
Fazit.
Sprache ist nicht unschuldig, ob in der Flüchtlingsdebatte, bei militärischen Interventionen oder dem Thema Klimawandel. Mit Sprache werden Meinungen beeinflusst, Missstände verharmlost oder verschleiert, politische Vorgänge dramatisiert. Political Affairs, Language is not innocent. Unter diesem Motto präsentiert der Hamburger Kunstverein jetzt Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem Machtmittel Sprache auseinandersetzen. Annette Schneider war bereits dort und hat unter anderem die slowenische Künstlerin Maruša Sagadin erlebt.
Hey da, endlich wieder Rundes hier, endlich wieder Plastik und falsches Material und wir ziehen in alle Richtungen noch mehr Kapital. Und es ist kein Verbrechen mehr, hier auf der Donauinsel alles riecht nach mehr.
Sprache verschleiert, zum Beispiel politische und ökonomische Interessen. Maruša Sagadin deckt auf und spricht Klartext. Auf einem hohen Bartisch, der an Hochhaustürme erinnert, installierte sie einen Plattenspieler mit einer Single, auf der sie in bestem Wiener Schmäh denkbar schlecht über ein umstrittenes Wiener Bauprojekt rappt.
Das ist die Devise unter der Markise. Freizeitparadies neben dem Businesskapitel, beide unterliegen einem Finanzierungsmodell.
Eine große Neonarbeit von Elm Green and Rexit blinkt erst ein AIDS is good in den Raum. Wenn dann der zweite Teil aufleuchtet, liest man AIDS is good business for some. AIDS als Geldmaschine für Pharmakonzerne. Etwas weiter straft Jakob Kolding in kleinen Collagen der bürgerlichen Mehr einer sozial gerechten Gesellschaft Lügen. Er konfrontiert kleine Schwarz-Weiß-Fotos von protzigen Bankensitzen mit heruntergekommenen Hochhäusern für Arme, wobei die Umrisse der Collagen jeweils Maschinengewehre ergeben. Eigentum muss geschützt werden.
Wir haben Arbeiten ausgesucht, die Sprache als Medium nehmen, um politische Themen anzusprechen und mit einer politischen Attitude.
So die Künstlerin Monika Bonvicini. Sie, die in ihren Rauminstallationen wie kaum eine andere zeitgenössische Künstlerin patriarchale Macht- und Gewaltstrukturen offenlegt, hat mit Bettina Steinbrücke vom Kunstverein die Ausstellung kuratiert. Und sie nutzt sie für einen vielfältigen, lauten Aufschrei gegen die herrschenden Missstände. Ihr eigener Beitrag könnte als Motto der hier versammelten Arbeiten dienen. In einer Zeit, in der Politiker Sprache hemmungslos missbrauchen, um etwa militärische Interessen als Friedensmissionen zu verschleiern oder geflüchtete Menschen rassistisch als Flüchtlingswellen zu diffamieren, liest man da in großen Buchstaben eingebrannt auf Papier »I never wanted to live like this«.
Jahrelang habe ich keine Arbeit gemacht mit Sprache, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist alles so belanglos, es ist alles läuft so durch, so schnell, weil die Social Media uns bombardieren oder wir uns bombardieren lassen oder wir selber bombardieren die anderen. Aber jetzt seit letztem Jahr habe ich wieder angefangen, weil ich denke, dass es doch jetzt die Zeit ist, wieder so, also ich spreche jetzt über mich, ja, aber bombastisch und laut zu sein in den Arbeiten.
Die Ausstellungsarchitektur ist dagegen betont sachlich. Mehrere schwarze, parallel ausgerichtete Trennwände gliedern den Raum und ermöglichen gleichzeitig Durchblicke. An den Wänden erhalten die einzelnen Arbeiten dann viel Platz, um laut zu werden. Darunter flackernde Neonarbeiten, Fotografien, Collagen und brutaler Augenschmerz. Die dänische Künstlergruppe Superflex etwa knallt einem auf 4,20 Meter mal 4,20 Meter in fiesem Hellblau auf orangenem Grund ein »Alle Daten dem Volk« entgegen.
Es ist plakativ, es ist sehr einfach, es ist groß und es muss auch groß sein. Und es erinnert eigentlich an etwas, was wir alle wissen, und, oder? Aber es ist so ein bisschen wie ein Schrei hier in der Ausstellung.
Einer, der angesichts des Datenmissbrauchs globaler Internetkonzerne nicht laut und plakativ genug sein kann. Einige Arbeiten wirken dagegen nicht konstruktiv plakativ, sondern einfach nur platt. Etwa die kleinformatige Fotoserie von Daniela Comani, in der sie die Geschlechterrollen berühmter Titel der Weltliteratur umkehrt, man also auf »Die alte Frau und das Meer« trifft oder »Die Schwestern Karamasow«. Oder wenn Andrea Bowers die MeToo-Bewegung mit einer Neonarbeit unterstützt, die Trust Women blinkt. Ganz anders dann wieder die 1977 entstandene Plakatserie der ehemaligen Künstlergruppe Art and Language. Heute, da Politiker kurz vorm Arten- und Klimakollaps noch immer behaupten, das bestehende Wirtschaftssystem sei alternativlos, liefert sie in dieser zurück- und nach vorn blickenden, radikal kritischen, provokanten, sich einmischenden Ausstellung eine mögliche Alternative. Sie versammelt revolutionäre Arbeiterdarstellungen, auch aus der frühen Sowjetunion, Bilder von Menschen also, die Fabriken und Maschinen in ihren eigenen Händen halten. Monika Bonvicini?
Ich finde, alle Arbeiter haben relativ viel Witz. Und die rufen schon auf, rauszugehen und ein bisschen so zu schreien und ein bisschen was zu machen und was zu sagen und zu wissen, dass das, was man sagt, eine Bedeutung hat und was verändern kann.
Political Affairs, Language is not innocent. Die Ausstellung im Hamburger Kunstverein ist bis zum 21. Juli zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Rade Janjuszewicz.
Der diesjährige Alfred-Döblin-Preis geht an den deutschen Schriftsteller Ulrich Wölk und sein Manuskript Für ein Leben. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird für ein längeres, noch in Arbeit befindliches Prosamanuskript verliehen. Jurymitglied und Literaturkritiker Jörg Margenau sagte zur heutigen Wahl:
Ulrich Wölk erzählt in den 80er Jahren einsetzend die Geschichte zweier Frauen über fast ein halbes Jahrhundert hinweg. Es ist ein Berlin-Roman, ein europäischer Roman, ein großer Gesellschaftsroman, in dem es auch um die wirklich bedeutenden Fragen des Lebens geht, um die Liebe und den Tod. Und wie er das macht, mit welcher Nähe zu seinen Figuren, wie er mit einfachen, sparsamen Strichen Atmosphäre erzeugen kann, das zeichnet ihn als einen großen Erzähler aus, von dem es, glaube ich, gar nicht so sehr viele gibt.
Die Verleihung des Alfred-Döblin-Preises findet morgen Vormittag in der Akademie der Künste in Berlin statt. Der Schauspieler Ulrich Matthes macht sich für Europa stark. Der Präsident der Deutschen Filmakademie in Berlin sagte gegenüber der deutschen Presseagentur: Ich fände es auch großartig, wenn es zu meinen Lebzeiten noch so etwas Ähnliches wie die Vereinigten Staaten von Europa geben würde. Aus Matthes Sicht ist Europa in einem traurigen Zustand. Die Filmakademie als Institution und der deutsche Film als Massenmedium müssten sich mehr Gedanken darüber machen, wie man die liberale Demokratie mit Filmen kräftigen könne. Matthes hat mehrfach Stellung gegen die AfD bezogen und bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises dazu aufgerufen, sich dem Rechtspopulismus entgegenzustellen. Die Erziehungswissenschaftlerin Judy Korn und der Journalist Harald Schumann haben in Freiburg den mit 15.000 Euro dotierten Kant-Weltbürgerpreis 2019 erhalten. Korns Initiative Violence Prevention Network wurde für ihre pädagogische Arbeit mit gewalttätigen und extremismusgefährdeten jungen Menschen ausgezeichnet. Harald Schumann bekam den Preis für seine investigativen Recherchen für den Dokumentarfilm Das Microsoft-Dilemma. Er habe die Macht von Lobbyisten aufgedeckt und zeige, wie wichtig die Öffentlichkeit sei, um die demokratischen Freiheiten gegen Wirtschaftsinteressen und ökonomische Abhängigkeiten zu verteidigen. Die 2004 gegründete Kant-Stiftung zeichnet mit dem Preis Personen aus, die sich für Demokratie und Frieden oder in der Umweltarbeit engagieren.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Die Emil-Nolde-Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin ist gerade ein großer Publikumserfolg. Und das ist keine Feierschau des beliebten Expressionisten. Im Gegenteil, es geht um Noldes fragwürdige Rolle während des Nationalsozialismus, seinen langen verschwiegenen Antisemitismus. Es ist der Sturz einer Ikone der Nachkriegszeit. Aber warum geschieht der eigentlich erst heute? Es sind ja schon lange Fakten über Noldes Verstrickungen bekannt, auch die anderer Expressionisten. Warum konnten sich die Heldengeschichten so lange halten? Das sind Fragen, mit denen sich der Kunstkritiker Carsten Probst in den letzten drei Tagen bei einer internationalen Konferenz in Berlin beschäftigt hat, ausgerichtet vom Brücke-Museum und dem Hamburger Bahnhof unter der Fragestellung unbewältigt. Carsten Probst, was tun sich Museen, warum tun die sich bis heute so schwer mit den NS-Verstrickungen von vermeintlich unschuldigen Künstlerinnen und Künstlern?
Ja, also ich glaube, das kann man den Museen vielleicht nicht ganz allein anlasten. Nehmen wir die Situation jetzt heute. Kunstmuseen, öffentliche wie private, stehen ja unter einem immensen Erfüllungsdruck seitens der Öffentlichkeit. Sie müssen ja gerade von Seiten der öffentlichen Hand sehr viel zum Stadtmarketing, zum Tourismus beitragen. Expressionisten gelten seither als die großen Publikumsbringer. Kritische Fragen, das habe ich also selbst in meiner Tätigkeit häufig genug erlebt, sind bei solchen Ausstellungen meistens nicht am Platze. Also kritische Fragen nach der NS-Vergangenheit des einen oder anderen Protagonisten, da heißt es dann immer, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Und manchmal sogar empörte Reaktionen, die ich da gehört habe. Gerade bei kleineren Häusern kann man auch wirklich voraussetzen, die Kuratoren, die Museumsleiterinnen, die kennen die Forschungslage natürlich alle. Aber trotzdem sind sie sozusagen in einer Bringschuld gegenüber einem Publikum, das glauben sie zumindest, dass etwas ganz anderes erwartet, dass eine reine Kunst sozusagen erwartet. Und natürlich können sie auch schwer diesen Widerspruch auflösen. Diese Künstler des Expressionismus gelten allesamt als entartet in der NS-Zeit. Wie können die plötzlich irgendwie doch kollaboriert haben? Man weiß es nicht genau, wie man das denen beibringen soll. Ein besonderer Fall ist da zum Beispiel immer noch die Nolde-Stiftung in Sebel. Also gerade bei Nolde-Ausstellungen gibt es Rückfragen, denn ab und zu von kritischen Forscherinnen und Forschern, die dann aber auch selber berichten, wie zum Beispiel bei dieser Tagung der Bildhistoriker Gerald Paul, dass man sich da eine glatte Abfuhr holt.
Ich muss Ihnen vielleicht sagen, ich habe zweimal in meinem Leben eine körperlich unangenehme Situation gehabt. Eine war bei Nolde, in der Nolde-Stiftung vor einigen Jahren, wo kritische Fragen überhaupt nicht erwünscht waren. Das erinnerte mich an einen Besuch im Verein der Freunde und Förderer der Bayreuther Festspiele, die um Richard Wagner einen Kult gemacht haben. Ja, es war das Gefühl, in einem Kultraum zu sein.
Solche Berichte habe ich häufiger gehört und man kann wirklich vielleicht sagen, dass überhaupt jetzt eine solche kritische Nolde-Ausstellung überhaupt stattfindet im Hamburger Bahnhof, das ist sicherlich der Größe der Institution Nationalgalerie in Berlin geschuldet, die ihrerseits aber auch selber jahrelang an der Nolde-Legende mitgestrickt hat.
Die entsprechenden Quellen und Forschung gibt es also schon länger, werden aber aus kommerziellen und kulturpolitischen Gründen nicht genutzt?
Kann man so sagen, aber eigentlich gibt es keine einfache Antwort. Das hat man bei dieser Tagung jetzt auch gemerkt auf diese Frage. Nicht alle Künstler hatten ja eine genuin antisemitische Agenda, wie Nolde. Max Pechstein zum Beispiel, der wurde hier auch als Beispiel genannt. Der ist antisemitischer Ansichten eigentlich völlig unverdächtig, hat sich aber offenbar aus akuter Geldnot 34 doch hinreißen lassen, in einem Wettbewerb mitzumachen, wo er für ein Wandbild zur Arbeit mit Hakenkreuz-Symbol vorgestellt hat. Aber deswegen ist er jetzt nicht gleich ein Nazi geworden. Aber interessant ist dann doch zu sehen, wie in der Nachkriegszeit gerade so eine differenzierte Betrachtung erstmal auch politisch völlig unmöglich wurde, gerade weil es eine außenpolitische Agenda der jungen Bundesrepublik gab. Davon berichtet zum Beispiel Dorothea Schöne vom Kunsthaus Dahlem, dass gewissermaßen der Expressionismus erstmal so als Kunst- und Stilform der Weimarer Republik dann mit der Kunst nach 45 verbunden wurde und dann erstmal, um Deutschland sozusagen im Ausland wieder als geläuterten Staat darzustellen, und da wurden dann erstmal die 12 Jahre NS-Diktatur einfach ausgeblendet.
Warum hat sich denn gerade der Expressionismus besonders gut als Gegenbild zur Nazi-Ideologie angeboten? Also Künstler, Künstlerinnen, die als entartet verfemt worden waren, die gab es ja auch zum Beispiel am Bauhaus.
Das stimmt. Das wurde auch in der Außenpolitik immer so ein bisschen, je nach Region, wo man mit Ausstellungen vertreten war, angepasst. Mal war es das Bauhaus mit der Abstraktion, mal war es aber dann eben auch der Expressionismus. Aber gerade der Expressionismus eignete sich einfach so gut, weil er als so chronisch unbelastet war. Also galt die Brücke, der Blaue Reiter, die waren lange vor der Nazi-Zeit, die künstlerische Agenda sozusagen völlig unpolitisch, rein künstlerisch, so unmittelbar. Das schien so eine richtige Verkörperung der autonomen Kunst zu sein, die sich nie vereinnahmen ließ. Und es gibt auch wirklich so einen prima Identifikationsmerkmal sozusagen. Man konnte sich da quasi, indem man den Expressionismus mochte, auch einfach selber so als widerständig bekunden. Und dabei darf man wiederum nicht vergessen, das sagt der Historiker Bernhard Fulda aus Cambridge,
dass tatsächlich die überwiegende Mehrheit der Deutschen in den 30er und 40er Jahren mit dieser Art von Ästhetik nichts anfangen konnten. Und wenn man sich in der zweiten Hälfte der 40er Jahre als Prophet, als Befürworter, als institutioneller Vertreter des guten Geschmacks sah und für diese Kunst werben wollte, dann war das Letzte, woran sie Interesse hatten, an Einzelbeispielen zu sagen, übrigens sind das auch Nazis.
Was folgt denn jetzt aus diesen Erkenntnissen? Müssen die Museen jetzt alle möglichen Expressionisten abhängen, ins Depot verbannen, so wie es die Kanzlerin mit Nolde und Schmidt-Rottluff-Bildern gemacht hat in ihrem Büro?
Ich glaube, für die Museen läuft es auf was ganz viel Unangenehmeres hinaus. Sie müssen, glaube ich, ihrem Publikum mittelfristig zumuten, sehr viele Ausstellungen, die sonst von selbst gelaufen sind, mit Erläuterungen zu versehen, wie wir es jetzt beispielsweise auch von der Provenienzforschung schon kennen. Also das heißt, den Kunstgenuss in irgendeiner Weise auch zu unterbrechen. Also nicht immer nur die Unschuld der Bilder zu beschwören, das geht eben auch gar nicht mehr, wie Bernhard Fulda treffend zusammenfasst.
Damit sind wir, der deutschen Gesellschaft der 30er und 40er Jahre, aber ähnlicher, als es uns lieb ist.
Kunst, Kunsthandel und Ausstellungspraxis im Nationalsozialismus. Ein internationales Kolloquium in Berlin. Für Fazit war Carsten Probst dabei. Danke.
Gerne.
Die diesjährige Kunstbiennale am Whitney Museum für amerikanische Kunst in New York steht ganz im Zeichen junger Künstlerinnen und Künstler, die hier zum ersten Mal im großen Stil auftreten. 2/3 der 75 Eingeladenen sind jünger als 40. In ihren Arbeiten werden alle derzeit wichtigen Themen des gesellschaftlichen Diskurses in den USA berührt. Migration und Genderrollen, Rassismus und Sexismus, Klimawandel, Gentrifizierung und finanzielle Ungleichheit. Allerdings wirken die meisten Arbeiten doch eher leise und gedämpft, was unseren Kritiker Andreas Roberts überrascht, denn das Whitney Museum steht seit Wochen selbst im Zentrum einer heftigen politischen Kontroverse.
Yeah, we really wanted to challenge ourselves to install the show in a way that kind of.
Wir wollten die Ausstellung so organisieren, dass man die Verbindungen zwischen den Arbeiten, den Künstlern und den einzelnen Räumen spüren kann. Es ging uns um den Gesamtfluss.
Kuratorin Rujeko Hockley, die mit diesen Worten das Ausstellungskonzept erläutert, ist mit ihrer Kollegin Jane Panetta 14 Wochen lang durch die USA und Europa gereist. Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Künstler waren Vielfalt und Inklusion. Mehr als die Hälfte der Künstler sind Frauen, der Anteil Nichtweißer erstmals über 50%. Zum Beispiel die Chicagoer Künstlerin Simone Leigh, deren schwarze Frauenskulpturen mit kleinen Torsi und riesigen Unterleibern wie große Glocken aussehen. Oder die New Yorker Transkünstlerin Ellie Perez, deren großformatige Fotografien Menschen in einer irritierenden Mischung aus Verletzlichkeit und Konfrontation zeigen. Doch bereits beim ersten Durchgang fällt auf, dass die Emotionalität der letzten Biennale, als Donald Trump gerade gewählt worden war, insgesamt einer distanzierten und kühlen Resignation gewichen ist. Exemplarisch dafür Augustina Woodgates weißer Uhrenraum National Times mit 24 Wanduhren, wie sie in jeder amerikanischen Behörde hängen könnten. Sie sind nach einer Masteruhr synchronisiert, die ihren Takt aus dem nationalen Stromnetz bezieht. Die Künstlerin hat die Zeiger der Sklavenuhren mit Sandpapier ausgestattet, die die Ziffern langsam wegschmirgeln. Auf die Frage, wie politisch die diesjährige Biennale ist, antwortet Museumsdirektor Adam Weinberg.
Political with a small p. I mean, yes, there are political works with a large p that are really about politics.
Sie ist politisch mit einem kleinen p. Nur ganz wenige Arbeiten beschäftigen sich wirklich mit Tagespolitik. Aber Kunst ist ja immer politisch, weil sie Gewohnheiten und den Status quo in Frage stellt. Aber gerade jetzt ist das besonders spürbar, weil die Künstler wie wir alle in solch schwierigen Zeiten leben.
Really heightened right now because I think artists are feeling like all of us, you know, that it's a very anxious world.
Ganz anders das Bild auf der Straße vor dem Museum. Seit bekannt wurde, dass der Vizevorsitzende des Kuratoriums, Warren Canders, sein Geld mit Waffen verdient, und zwar denselben Reizgasgranaten, die an der Grenze zu Mexiko gegen Einwanderer eingesetzt werden, demonstrieren fast täglich Menschen vor dem Museum. Ein Künstler zog seine Zusage zur Biennale zurück, andere forderten zusammen mit über 100 Mitarbeitern des Whitney in einem offenen Brief Canders Entlassung. Das interdisziplinäre Künstlerlabel Forensic Architecture sagte daraufhin seine ursprünglich geplante Arbeit ab und zeigt stattdessen seine eigene Ermittlung im Falle Canders und seiner Waffenfirma Safariland.
The tear gas was manufactured by the Safariland Group, owned by Warren B. Canders.
Um Einsatzorte der Reizgasgranate Triple Chaser nachweisen zu können, fütterten die Designer von Forensic Architecture den Algorithmus einer Gesichtserkennungssoftware mit Bildern der Granate und verglichen die Ergebnisse mit Millionen von Bildern im Netz. Einsatzorte von Venezuela, Mexiko, den USA und Kanada bis Israel, Palästina und dem Iran konnten so nachgewiesen werden. Provokativ werden Bilder von im Gas zusammenbrechenden Menschen mit der Musik von Richard Strauss unterlegt. Das Aspen Music Festival, das von Canders mitfinanziert wird, feiert gerade den deutschen Komponisten.
Wie rechtfertigt man, dass man Geld von Leuten nimmt, die mit Drogen oder Waffen handeln? Staatlich geförderte Institutionen haben doch dasselbe Problem. Das Geld kommt aus denselben Quellen, aber dort wird es erst an die Regierung gezahlt und dann an die Museen weitergegeben.
Museumsdirektor Adam Weinbeck, der sich von Anfang an schützend vor sein Kuratoriumsmitglied gestellt hat, hält die Kritik am Whitney Museum für heuchlerisch. Und doch sind die leidenschaftlichen Proteste vor dem Museum viel interessanter als die oft blutleeren Arbeiten in den Galerien. Auch was die Standortbestimmung zeitgenössischer Kunst angeht. Denn die Demonstranten fordern auch ein Ende des Artwashing, dem Legitimieren von Profiten aus moralisch zweifelhaften Quellen durch philanthropische Geldwäsche. Ein heikles Thema für viele Museen in den USA, die von privaten Sponsoren abhängig sind.
Die Whitney Biennale läuft noch bis zum 22. September. Aus New York berichtete Andreas Roberts. Der Eurovision Song Contest in Tel Aviv, der läuft noch. Deshalb schalten wir uns erst am Schluss der Sendung dazu und ziehen die Kulturpresseschau jetzt vor, den Wochenrückblick von Klaus Bokatzky.
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann macht sich Sorgen um die Demokratie, war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Sie ist besonders in Gefahr in Österreich, wurde der Literat zitiert, der seine Jugend einst in Wien verbracht hat. Draußen in der Welt wird Österreich inzwischen zuverlässig neben Trumps Amerika, Orbans Ungarn und Bolsonaros Brasilien genannt. Das war noch vor den neuesten Nachrichten aus dem glücklichen Österreich. Was würde Daniel Kehlmann alles zu Heinz-Christian Strache von der Freiheitlichen Partei Österreichs FPÖ einfallen? Welche Vergleiche kämen ihm da in den Sinn? Bier auf der Grundlage von Gerste könnte im Zuge des Klimawandels auf Dauer knapp werden, hatte uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung gewarnt. Und da sind wir Biertrinker doch glücklich, wenn freitags die jungen Menschen in Massen auf die Straße gehen und mit einer klügeren Umweltpolitik auch die Gerste retten wollen. Du musst protestieren, aufstehen, mit anderen reden, wenn du etwas verändern willst, ruft der Schauspieler und Sänger David Hasselhoff den Aktivisten von Fridays for Future zu. Aber diese Veränderung ist nicht einfach, meint er im Interview mit der Welt am Sonntag. Ich habe auch keine Antwort, aber ich weiß, was ich tun kann in meiner kleinen Welt, nämlich weitermachen, die Menschen zusammenbringen, damit sie miteinander reden, feiern. Reden und feiern kann ja keiner so gut wie Heinz-Christian Strache, der Mann, der einer atemberaubenden Dummheit und eines kleinmaxelhaften Größenwahns überführt ist, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung meint, so richtig feiern auf Ibiza mit dem Swimmingpool um die Ecke. Am Pool, stand in der Neuen Zürcher Zeitung, döst man, lässt die Gedanken schweifen und tut so, als wäre die Zeit ein unlimitiertes Gut, schrieb Marion Löndorf. Im Film feiern mondäne Menschen an Beckenrändern Partys, schöne Frauen tauchen aus saphirblauem Wasser auf, Gangster machen Geschäfte. Und da soll sich der Großstadtmensch dann erholen. Vor einigen Jahren wurde in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht, dass das Stadtleben auf Menschen mit einem genetischen Risiko für Schizophrenie eine ähnliche Wirkstärke hat wie Cannabiskonsum, was den Ausbruch der Erkrankung angeht. Das sagte im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen der Psychiater und Stressforscher Mazda Adli, ein Mann, der auch seine speziellen Erfahrungen mit dem Geburtsort von Heinz-Christian Strache hat. In ihrem Buch »Stress and the City«, fragt Interviewerin Melanie Mühl, erzählen sie eine Geschichte aus Wien. Sie sind, als sie dort lebten, einmal zur Tramhaltestelle gerannt, was die Menschen um sie herum sehr irritierte. Antwort von Mazda Adli. Der schnelle Takt meiner Schritte korrespondierte nicht mit dem gemächlichen Takt der Stadt, ja, er störte ihn sogar. Wien erschien mir damals als eine eher langsame Stadt. Tempi passati, heute ist da der Teufel los. Straches Format reicht nur für Big Brother, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Was das Video zeigt, zwei Männer und eine Frau, die in Freizeitkleidung in einer Sitzecke herumlümmeln, trinken, rauchen, labern, das ist leider nicht House of Cards, meint Claudius Seidel. Und fragt sich, wie viel Champagner und Red Bull bei dem Treffen mit der reichen Russin geflossen ist. Von der Frage, was Strache raucht in dem Video und was da sonst für weißes Pulver auf dem Tisch in der Russenvilla liegt, ganz zu schweigen. Sein Artikel ist der einzige in den Sonntagsfeuilletons, der sich mit dem jetzt vielleicht nicht ganz so glücklichen Österreich beschäftigt. Am Montag werden die Kulturseiten wohl davon überquellen. Immerhin geht es da um die gelungene Verschwörung. Wir spielen reiche Russen, laden Strache zu uns ein, machen ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann, und filmen alles mit versteckten Kameras. Aber wer steckt dahinter? Wer kann einen solchen Plan ausgeheckt und umgesetzt haben? Was nur dann ein guter Plan ist, wenn man die Eitelkeit und Dummheit des potenziellen Opfers richtig einschätzt, so Claudius Seidel. Das ist jetzt die Frage, die nicht nur Österreich bewegt. Wer kennt Strache gut genug? War es Norbert Hofer, fragt manche auf Twitter, weil Hofer schon lange FPÖ-Chef werden wolle? Waren es westliche Geheimdienste, die die FPÖ insgesamt erledigen wollen, fragt die Zeitung die Presse. War es Jan Böhmermann? Der Satiriker hat sich auf jeden Fall kürzlich in einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk heftig mit dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache angelegt und gesagt, es ist kein Zustand, dass der Vizekanzler eines Landes wie Österreich sagt, ich hau bei Facebook volksverhetzende Scheiße raus oder geh Journalisten an. Und hinterher ist das alles Satire. Politiker machen keine Satire. Nach dem Strache-Video wissen wir es besser. So etwas wäre wohl nicht mal dem kreativsten Satiriker eingefallen. Selten hat die öffentliche Debatte jemanden wie Böhmermann so dringend gebraucht wie heute, meinte Paul Dalk. Jan Böhmermann nimmt seinen Job ernst, als gesellschaftlich relevantes Juckpulver, hieß es im Berliner Tagesspiegel. Und statt Böhmermann als Mini-Trump zu schmälern, sollten wir polemisierende Abgeordnete daran erinnern, sich auf die Kernaufgaben der parlamentarischen Arbeit zu besinnen, wenn sie nicht schon zurückgetreten sind.
Klaus Bukatzky mit der Kulturpresseschau. Wir haben zu Beginn dieser Stunde mit dem österreichischen Schriftsteller Josef Haslinger über Österreichs Lage gesprochen, nachzuhören unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt mischen wir uns unter die Fans beim Eurovision Song Contest. Bis zum Ende unserer Sendung sind die Stimmen nicht ausgezählt, aber dieser Song steht vermutlich ganz oben. Duncan Lawrence aus den Niederlanden tritt an mit Arcade beim Eurovision Song Contest. Und wenn er nicht ganz oben steht, dann zumindest ganz weit oben. Nicht nur am Austragungsort Tel Aviv, sondern weltweit ist der Wettbewerb das große Medien- und Partyspektakel. Allerdings haben der wieder aufgeflammte Nahostkonflikt und die Debatte über die antisemitische BDS-Bewegung diesen ESC auch politisch ins Rampenlicht gerückt. Für Fazit ist unser Kollege Martin Mayer bei einem der vielen Public Viewings in Berlin. Hallo.
Einen schönen guten Abend.
Spielte das Politische heute Abend noch eine Rolle? Also macht es einen Unterschied, dass das heute in Israel stattfindet?
Bei der Sendung selber merkt man das natürlich nicht mehr. Das ist ja eine durchkomponierte Fernsehunterhaltungsriesenshow, die so groß ist, in keinem anderen Live-Event gibt, wo über 200 Menschen zugucken. Aber im Vorfeld, Sie haben es gesagt, hat man das natürlich gemerkt. Die Diskussionen begannen schon vor einem Jahr, als die Frage im Raum stand, wo findet der Eurovision Song Contest überhaupt statt? Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident Israels, wollte ja, dass das Ganze nicht in Tel Aviv stattfindet, sondern in Jerusalem. Da hätten aber Proben am Schabbat stattfinden müssen. Deswegen hat dann die Rundfunkorganisation, die das ausrichtet, die EBU, gesagt, nein, das wollen wir nicht. So hat man sich auf Tel Aviv geeinigt. Das war ein Punkt, über den lange gestritten wurde und über den in Israel bis heute auch gestritten wird.
Beim ESC, da kommen Trash-Liebhaber auf ihre Kosten. Die schwule Szene macht den ESC zu ihrer Party. Ist sie denn heute auf ihre Kosten gekommen?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist immer auch etwas, was dazu gehört, wenn man sich's anguckt. Australiens Sängerin zum Beispiel schwingt da so auf riesigen Stangen auf der Bühne, schwebt auf einer virtuellen Weltkugel und wird von Harry Potter Dementoren verfolgt und singt dann eine etwas merkwürdige Popoper. Island schickt drei Familienväter ins Rennen, die offensichtlich zu viel Rammstein gehört haben und jetzt noch so ein wenig im SM-Club unterwegs sind und performen da ein durchaus auch bizarres Lied. Und wer dann gerne es etwas leidend möchte. Der ist auch auf seine Kosten gekommen. Da ist Nordmazedonien besonders erwähnenswert, wie ich finde. Ein Lied, ein großes Schmachtlied in einem übergroßen Brokatkleid in dunkelgrün. Also da war auch etwas dabei. Aber das ist nicht nur der Eurovision Song Contest. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Es gibt durchaus auch wirklich spannende Lieder. Serbien zum Beispiel schickt eine ganz ruhige, sehr moderne Nummer ins Lied. Und so gibt es auch noch weitere Lieder, die sozusagen nicht nur Trash bedienen, sondern durchaus auch Musikliebhaber auf ihre Kosten kommen lassen.
Die Auszählung hat noch nicht begonnen. Madonna sollte zwischendurch mit zwei Songs auftreten. Ist sie denn?
Madonna tritt tatsächlich mit zwei Songs auf. Sie macht das gerade eben. Sie performt ihre neuen Titel Future und wird dann noch einen Klassiker zum Besten geben. Das ist ziemlich gehypt worden im Vorfeld. Das Ganze ist auch ein Medienspektakel gewesen. Madonna hat mit dem Eurovision Song Contest ja recht wenig zu tun, bekommt aber über, so hören wir es, 1 Million Euro für diesen Auftritt von einem israelischen Oligarchen, der das unterstützt. Und das ist medial natürlich gehypt worden, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Madonna 2014 ihre letzte Platte veröffentlicht hat und jetzt diese große Bühne einfach nochmal nutzt, um vielleicht so ein wenig Schwung nochmal da reinzukriegen. Das passiert nicht zum ersten Mal. Justin Timberlake hat das auch schon mal versucht.
Martin Mayer mit Eindrücken vom ESC beim Public Viewing in Berlin. Besten Dank dafür. Wir werden den Ausgang auch nach der Sendung weiterhin online begleiten. Und unser heutiges Fazit, ja, lassen wir jetzt mit dem deutschen ESC-Beitrag ausklingen. Der hat keine großen Chancen. Das Duo Sisters besingt die Schwesternschaft Sister. Danke, Martin Mayer. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.